You're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen, meine Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, Frank Förster und ich freuen uns, Sie zur aktuellen Ausgabe der Golfschau zu begrüßen. Wie Sie bemerken können, ist diese Sendung einmal mehr auf Deutsch. Auch und gerade, weil unser heutiger Gast mit Fug und Recht als die Golfstimme unserer Sprache bezeichnet werden kann.
Ja, auch von mir an Sie alle, von Tasmanien nach Grönland, vom Steinbock zum Krebs, von der Prince Edward Insel bis nach Spitzbergen. Einen wunderschönen. Vielen Dank Umberto Eco für diese Intro, denn unser heutiger Gast braucht keine Introduction. Wir kennen ihn, Sie kennen ihn und ganz Deutschland kennt wenigstens seine Stimme. Ein fünfminütiges Salben ist heute nicht erforderlich, wie wir das normalerweise machen. Er ist der bei weitem beliebteste Golf-Kommentator bei Sky Deutschland und ein Golfschau All-Star. Herzlich willkommen, Gregor Biernat.
Hallo ihr beiden, schön mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich.
Super. Das war unglaublich schön, Frank. Unglaublich.
Ja, danke. Kurz und knackig, so wie ich.
Unglaublich schön.
So wie meine Drives. Ja, lieber Gregor, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist ja schon vor etwas mehr als zwei Jahren, als wir zusammen mit dem Michael Hörklart in unserer Genießer-Episode das Unmögliche möglich gemacht haben und Champagner mit Zigarren gepaart haben. Bist du Zigarrenraucher geworden jetzt seitdem?
Ich habe es mir fast eher wieder ein bisschen abgewöhnt. Ich habe früher mit meinem Vater irgendwie immer mal so ein Zigärchen geraucht, die wir dann aus Spanien mitgebracht haben. Aber ich war ein großartiger Zigarrenraucher und ich muss gestehen, mir tötet es echt immer so ein bisschen den Geschmack ab. Also wenn ich irgendwie mal so drei, vier Züge von einer ordentlichen Zigarre genommen habe, dann schmecke ich danach gar nichts mehr. Und da muss ich auch gestehen, ich fürchte Zigarre und Champagner. Wir hatten das ja irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das eventuell was wird. In meinen Augen ganz schwieriges Thema.
Ist ein schwieriges Thema, aber ihr beiden habt das super gemacht. Und ich denke, über Champagner werden wir heute bestimmt auch noch ein bisschen reden später. Aber lass uns doch damit anfangen, was ganz Golf-Deutschland zurzeit bewegt. Und das ist deine Zukunft am Mikro bei Sky. Wie schaut es damit aus? Und wie ist das gesamte Kommentatorenteam für die Saison 2023 aufgestellt?
Ja, es war ja alles gegen Ende des letzten Jahres noch so ein bisschen offen. Die PGA Tour Rechte haben wir, meine ich, noch zwei Jahre. Die DP World Tour, das stand echt so ein bisschen auf der Kippe aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann hat man sich aber doch geeinigt. Und jetzt laufen auch die DP World Tour Rechte bei Sky noch zwei Jahre inklusive der nächsten zwei Ryder Cups. Und wie gesagt, PGA Tour auch. Wir haben die Majors. Es ist mittlerweile ja nur noch ein WGC-Turnier. Das ist dieses Matchplay in Austin. Das ist noch dabei. Wir haben die Ladies European Tour haben wir im Programm. Die Turniere, es werden ja nicht alle gecovert von der Ladies European Tour, die das Jahr über stattfinden. Aber die produziert werden, die haben wir auch im Programm. PGA Tour Champions hier und da mit Jäger Langer und Co. und diverse Magazine, die ich eigentlich auch immer ganz spannend finde, so von der Challenge Tour mal zu gucken, wer da so nachkommt und so. Und das werden dann, wie immer, Adrian Irek, jetzt neu im Team seit diesem Jahr, ist der Florian Fritsch, und ich den großen Teil kommentatorisch übernehmen.
Ja, wir konnten ja im Golfmagazin Ende Dezember lesen, dass Sky Deutschland die Übertragungsrechte mit der DP World Tour bis 2024 verlängert hatte. Und mit im Portfolio, wie du halt gesagt hast, ist auch der Ryder in Roma. Verhandelt Sky Deutschland unabhängig von Sky Sports mit der European Tour?
Ja, das hängt so mit Sendegebieten, Ländern zusammen. Man könnte jetzt auch tatsächlich meinen, dass warum nicht Sky UK, Sky Italia und Sky Deutschland das zusammen verhandeln, aber die machen das komplett getrennt. Sky Italien hatte zum Beispiel die letzten Jahre keine European Tour mehr. Die haben sie jetzt wieder aufgrund des Ryder Cups. Und das wird wirklich ganz, ganz separat verhandelt. Also Deutschland, da gehört jetzt auch Österreich, Schweiz gehört dazu und war aber eine komplett eigene Verhandlung ohne Sky UK und Sky Italien.
Interessant. Ja, wir hatten ja letzte Woche die wunderbare Dottie Pepper und ihren Hund Rupert zu Gast von CBS Sports und sie ist ja auf den Fairways unterwegs und sie hat uns erzählt, Marc, nicht wahr, dass sie sich auf diese Übertragungen wie eine Spielerin vorbereitet. Sie läuft also den Kurs entweder am Dienstag oder am Mittwoch ab, als ob sie ihn spielen würde. Sie hat ihr Yardage-Book dabei und so weiter. Wie bereitest du dich denn auf diese Turniere vor? Du bist ja nicht, oder meistens seid ihr ja nicht vor Ort.
Ja, das stimmt. Die meisten Plätze oder viele von den Austragungsorten, die gibt's ja schon seit wirklich auch einigen Jahren. Das ist ja eher selten, dass so ganz neue Plätze dazukommen. Aber es gibt auch, ich lade mir online die Yardage-Bücher runter. Wir bekommen von den Touren teilweise die Yardage-Bücher der Caddies zugeschickt, wo auch wirklich dann jeder Baum und jeder Strauch vermessen ist. Und wenn ich da dann drauf schaue und so ein bisschen die Längen von den Spielern noch kenne und weiß, wo die Fahnen stecken und so, also wirklich durch sämtliche Zugänge, die wir haben zum Platz, auch wenn wir nicht da sind, ist eigentlich die Information so gut. Ich kann es ja vergleichen. Ich habe ja auch schon vor Ort kommentiert. Wir waren bei Masters, wir waren in Pebble Beach und so. Und ich würde sagen, der tatsächliche Informationsvorteil, wenn wir vor Ort sind, der liegt bei 1% oder so. Da kann man vielleicht mal vor die Box gehen auf den Platz und sagt, oh ja, okay, so und so ist der Wind heute, dann spürt man den um die Nase rum. Aber wenn ich 6000 Kilometer weit weg bin, bekomme ich über jede Wetter-App auch mit, wie der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt und ob er böig ist oder nicht. Also es macht tatsächlich wenig Unterschied, ob ich wirklich vor Ort bin oder nicht. Gut, den Platz kann ich nicht abgehen. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich kommentiere es jetzt seit 23 Jahren und kenne viele Plätze tatsächlich jetzt auch nur in Anführungszeichen über einen Bildschirm, aber wenn du da siehst, wie die Größe, was nötig ist, klar, würde ich es machen wie Dottie Pepper, wenn ich vor Ort wäre, würde ich den Platz auch mal abgehen, aber ob ich den Platz jetzt als Amateur abgehe und dann nachher die Profis da kommentiere oder es bleiben lasse, ich glaube, das wird in meinem Kommentar, wird man da keinen großen Unterschied merken.
Dottie und Gregor, we're on a roll, Mark.
Oh ja, oh ja.
Weißt du, wer den Kurs nicht von hinten nach vorne, sondern von links nach rechts geht? Das ist der Mark Horiner, wenn er seinen Ball sucht.
Im Normalfall auch. Ja, ich fange links an zu suchen und finde ihn dann meistens.
Ach nee, der Basche ist immer rechts.
Schlecht sehen.
Der Basche ist immer rechts. So geht's. Mark, was können wir den Herrn Biernert noch fragen? Ich möchte auch mal ein bisschen drüber reden und vielleicht jetzt nicht sofort, sondern vielleicht später. Ich glaube, es war, und das ist Golf als Breitensport. Ich kann mich erinnern, wie der Sascha Zverev irgendwie ein Tennis Masters in Spanien gewonnen hat. Riesiges Turnier. Und er hat sich aufgeregt, zu Recht, denke ich, dass in der Pressekonferenz danach keine Frage auf Deutsch gestellt wurde, dass die sich also da nicht für interessiert haben. Und ich meine, wir sprechen ja oft drüber, nicht Golf, Breitensport hier und da und oh, alle müssen Leute mitbringen und so weiter. Ich habe mal Breitensport, die Definition von Breitensport mir angeguckt und es heißt nicht, wie viele Leute da spielen, sondern es heißt, wie lange man den Sport betreiben kann. Und dass Männer und Frauen den gleichzeitig, also gleichermaßen betreiben können. Und da gibt's ja nichts Besseres als Golf, sage ich mal, nicht? Wir haben jetzt die Handball-WM im Fernsehen und ich meine, Handball hat gerade ziemlich genau so viel Spieler in Deutschland wie Golfer. Es gibt ungefähr 720.000 Handballspieler und 670.000 Golfer. Also sind wir ja eigentlich schon ein Breitensport. Aber wenn wir das jetzt damit verknüpfen, dass ihr nicht vor Ort seid, zum Beispiel diese Interviews, die gemacht werden, die wir ja auf Englisch manchmal eingespielt bekommen, außer wenn jemand vor Ort ist. Wo war das, Marc? Bei den Masters? War ja jemand vor Ort, ne? Nicht Gregor? Der ja, da Leute ja, interviewt hat.
Flo Bauer ist bei den großen. Bei den
genau, Flo Bauer war das, glaube ich. Der hat Sepp Strackers Vater vor der Kamera gehabt.
Genau, Genau, wir hatten ja gar keine Deutschen dabei, nicht? Aber wie siehst du das denn, Gregor? Und du bist ja auch ein sehr guter Spieler, Scratch, sowas in der Gegend, weiß ich. Ist Golf ein Breitensport oder ist es noch keiner? Soll es einer werden? Was spielt der Profisport für eine Rolle, den zum Breitensport weiterzuentwickeln? Und welche Rolle spielt ihr dabei als Kommentatoren?
Ja, gute Frage. Ich bin, wenn man so nach Großbritannien, Irland und in die USA schaut und teilweise auch so ein bisschen auf den asiatischen Markt, dann hat Golf natürlich irgendwie schon eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist ja seit ich auch kommentiere und seit ich selber Golf spiele, irgendwie seit fast 40 Jahren, ist das ja immer wieder das Thema, kann man die Aufmerksamkeit für Golf irgendwie ein bisschen erhöhen. Und ich muss gestehen, wenn man kein Golf spielt und sich so ein Turnier anguckt, da ist der Zugang wahrscheinlich echt so ein bisschen schwieriger. Da schaut man sich vielleicht dann eher das Handballspiel an. Ich sehe es in Deutschland nicht, dass es wirklich mal ein Breitensport wird, was helfen kann. Auch vielleicht für noch ein paar mehr Sky-Abonnenten ist natürlich, dass wir jetzt so viel Deutsche zum Beispiel auf der DP World Tour haben wie nie zuvor. Und wenn dann der ein oder andere mal gewinnt, auf der anderen Seite, Bernhard Langer gewinnt irgendwie jedes Jahr auf der PGA Tour Champions und das interessiert in Deutschland irgendwie auch keinen. Also was das Thema angeht, eventuell, keine Ahnung, noch ein paar hunderttausend Leute mehr für Golf zu begeistern, da bin ich eher so ein Ticken desillusioniert, weil irgendwie so der gemeine Deutsche ist einfach so in Schubladen verhaftet. Und ich glaube, das Image des Golfsports, das wird auch in 20 Jahren immer noch das sein, dass es vor 20 Jahren war, auch wenn es vielleicht so ein bisschen sich jetzt langsam aufweicht, aber es ist immer noch so, die Golfer sind so in ihrer eigenen kleinen, vermeintlich reichen Welt irgendwie und es ist so ein bisschen snobby. Da müsste sich schon wirklich einiges tun. Von mir aus gerne auch echt mal ein bisschen über Klamotten, Etikette und sowas. Da fand ich es ja schon ganz nett, die Jungs in Südafrika bei den letzten Turnieren noch mal in Bermudas rumlaufen zu sehen. Bei 40 Grad macht sowas ja auch Sinn. Und dann kommt man, würde ich sagen, so ein bisschen mehr auf so ein Breitensport-Level vielleicht. Also wenn ich natürlich irgendwie die Leute dann völlig Jahreszeiten untypisch oder Temperatur untypisch irgendwie in ihren langen Sachen rumlaufen sehe und so als Jugendlicher, würde ich mir auch denken, mein Gott, ey, ist das jetzt irgendwie schon ein bisschen spießig. Also ich glaube, man kann so ein paar Sachen ändern und eventuell noch ein paar mehr Leute zum Golfspielen bekommen. Aber es wird einfach nie so ein Breitensport werden. Also glaube ich nicht dran in den nächsten Jahrzehnten, wie es das jetzt in Großbritannien oder in den USA ist. Da hängen wir einfach irgendwie noch weit hinterher. Hängt auch ja mit der Möglichkeit zusammen, wie man mit Golf in Berührung kommt. In anderen Ländern, da kriegt kein Mensch nach irgendeinem Clubausweis, da zahlst du deine $20 oder in Südafrika oder so und spielst deine Runde. Das ist natürlich, die ganzen sämtliche Zugänge sind in Deutschland ja auch irgendwie viel komplizierter und das sind die Golfclubs ja teilweise auch einfach selber schuld. Und von daher, ja, also Breitensport aus meiner Sicht eher nein.
Ja, ich glaube, dass wir dir absolut recht geben müssen. Es sind einfach die Hürden viel zu groß. Auch wenn es in der Zwischenzeit Top Golf und Top Tracer und verschiedene andere Versuche gibt, das Ganze etwas neuer, moderner, jugendlicher aufzubauen. Auch wenn viele Clubs versuchen, mit Wochenendangeboten, mit 69 Euro Green Platzreifekurse die Leute auf die Anlage zu locken. Es ist einfach auch, es gibt einfach zu viele Hürden. Ob das jetzt die Lage der Clubs ist, ob es die Parkplatzsituation ist, wo man sich schon zum Teil auch dann wegen seines Jetters vielleicht schämt, weil da nur Mercedes rumstehen. Oder ob es vielleicht auch daran liegt, dass der Sport ja nicht wirklich ganz einfach zu erlernen ist. Also ich versuche das jetzt seit 20 Jahren und kann es immer noch nicht und weiß, dass es den meisten Leuten so geht. Ich sehe allerdings schon auch eine gewisse Bewegung. Ich glaube, die Pandemie hat uns da ganz gut getan. Man wird halt schauen müssen, wie weit das nachhaltig ist, was da passiert. Ja? Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich das Zeug dazu haben, es zum Breitensport zu machen in Deutschland. Da gebe ich dir absolut recht. Und die Frage ist natürlich auch nach der Rolle der Medien in dem ganzen Kontext. Also du sagst natürlich, es ist nicht wirklich spannend, Golf zu schauen, wenn man kein Golf spielt. Ich weiß noch, dass ich, als ich aufgewachsen bin in Großbritannien, zeigte die BBC ab Mittwochabend bis Sonntagabend ausschließlich Golf während der Open. Also es gibt vormittags BBC One, nachmittags BBC Two. Und das ging einfach fast eine Dreiviertelwoche. War nichts anderes als Peter Alice im Fernsehen zu hören und Golf. Man kann natürlich auch den Sport bewusst ignorieren. Also man kann ihn auch tatsächlich so erzählen, als wäre er langweilig. Also ich weiß, also selbst wenn ein Deutscher gewinnt, ist es kaum eine Meldung wert. Also ich kann mich noch erinnern, glaube ich, dass wir Keimer mal gesehen haben, als er die Open gewonnen hat, die US Open gewonnen hat. Da wurde sein Putt gezeigt für ganze fünf Sekunden während der Tagesthemen, wenn ich mich nicht täusche.
Das kann gut sein, ja. Das war dann aber auch das letzte Mal, dass ein deutscher Golfer außerhalb von Sky zu sehen war.
Ja. Ich glaube, das war tatsächlich so, ja. Und das ist natürlich extrem problematisch. Wobei auch die Tour da wahrscheinlich Probleme mitgestaltet, weil wenn man ausschließlich 72-Loch-Turniere jede Woche abfeiert, ist es nicht wirklich spannend. Also nicht mal für mich. Und ich bin begeisterter Golfschauer.
Ja, man kann sich natürlich die Wochenenden einfach rauspicken und die dann schauen. Man muss natürlich das Turnier jetzt nicht von der ersten bis zur letzten Runde sozusagen konsumieren. Aber ja, Thema Medien. Wir sind natürlich aber auch, was Sport in der deutschen Medienlandschaft angeht, das ist irgendwie schon auch recht eingeschränkt dafür, dass wir jetzt nicht so eine ganz unsportliche Nation sind. Aber du kriegst ja von Volleyball und Hockey oder sowas kriegt man ja irgendwie auch nichts mit. Es auch dreht sich ja einfach alles immer nur um Fußball. Und jetzt für ein paar Wochen ist es Wintersport. Aber ansonsten werden ja andere Sportarten auch irgendwie kaum live gezeigt, außer dann halt mal die Handball-WM oder so. Aber selbst bei einer Eishockey-WM musst du ja irgendwie auch schon zusehen, dass du die irgendwo zu sehen bekommst. Ja, das ist schade. Ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich nicht interessiert oder ob die Medien auch irgendwie überhaupt keine Lust haben, mal ein bisschen mehr in andere Sportarten zu gehen. Und warum nicht auch mal in den Golfbereich? Und wenn du, ich meine, da werden Millionen die ganze Zeit ausgespielt. Da kann man ja theoretisch auch mal am Sonntag oder am Montagabend oder irgendwo so ein Einminüter machen von den verschiedenen Turnieren, die weltweit stattgefunden haben. Aber da scheint ja auch überhaupt kein Interesse zu bestehen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist so eine Nischengeschichte wie andere Sportarten auch. Handball zeigt Sky, Eishockey, weiß ich gar nicht genau, ist glaube ich bei Magenta oder so. Es ist echt es wird für diesen kleinen Markt irgendwie nur produziert und den Zuschauern, die vielleicht nicht so mit den Sportarten in Berührung kommen, aber auch so komplett vorenthalten. Also wie gesagt, man kann ja mal von verschiedenen Veranstaltungen irgendwie so ein, zwei Minuten machen, um den Leuten zumindest mal zu zeigen, ja, okay, da sind jetzt irgendwie 10 Deutsche auf der Tour, einer ist Zweiter geworden. Aber es ist ja null. Es ist ja auch einfach wirklich überhaupt kein Interesse. Also wir werden irgendwie echt relativ stumpf, immer habe ich das Gefühl, auf Fußball eingeschossen. Das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Und auch gerade, was Bernhard Lange ja nun in den letzten Jahren immer noch reißt und gerissen hat und so, das geht hier völlig unter. Aber ja, wie gesagt, ich bin da echt auch ein bisschen desillusioniert. Schön, dass wir Golfer das zumindest wahrnehmen. Und ich bin teilweise überrascht, wie viele Golfer es gibt, die aber auch dann trotzdem gar nicht mitbekommen, dass, was weiß ich, Lange zum x-ten Mal irgendwie die Nummer 1 auf der PGA Tour Champions geworden ist oder so. Ich bin sowieso überrascht, dass verhältnismäßig wenig Golfer auch tatsächlich Sky haben. Ich bin der Meinung, jeder zweite Golfer muss eigentlich Sky haben und sich die Turniere angucken, weil ich will doch in meinem Sport, also wenn ich Eishockey spielen würde, dann hätte ich Magenta. Wenn ich Handball spielen würde, würde ich mir doch angucken, wie es richtig funktioniert, würde mir die Profis angucken. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute doch Golf spielen und das im Fernsehen irgendwie nicht sehen wollen. Ich weiß nicht, weil sie vielleicht ein bisschen Angst davor haben, zu sehen, wie es wirklich geht und wie wenig man selber das kann. Aber da bin ich auch immer ein bisschen überrascht.
Aber es scheint nicht nur ein deutsches Problem zu sein. Also ich habe jetzt aus Amerika gehört, dass diese Champions-Geschichte auf Hawaii, Entschuldigung, mir fällt gerade der Name des Turniers nicht mehr ein.
Tournament of Champions.
Genau. Dass dort das Feld unglaublich stark war, aber die Zuschauer offensichtlich wegbleiben. Vielleicht haben die Leute auch zu viel Golf. Jetzt aber ganz kurze Frage, um es zu konkretisieren. Kannst du mir sagen, wie viele Leute, weil Frank und ich stellen uns diese Frage, wie viele Leute gucken eigentlich Sky Golf Übertragungen?
Ja, wird so nicht kommuniziert, weil das geht so in die Datenschutzecke rein, weil es eben Pay-TV ist. Mittlerweile gibt's Möglichkeiten, das zu messen, also Masters und Ryder Cup dann mit sämtlichen Klicks und Online-Livestreams und so geht's bei den ganz großen Turnieren echt so in quasi so einen sechsstelligen Bereich. Aber wenn du mit Mauritius Open am Donnerstag um 12 Uhr schaust, dann sind es vielleicht ein paar tausend Decoder, die an sind. Es sind bei den größeren Turnieren vielleicht ein paar 10.000, aber das ist geschätzt und da kann ich überhaupt keine genauen Angaben machen, weil ich sie selber nicht weiß und weil sie so auch gar nicht kommuniziert werden dürfen aufgrund der.
Aber es ist natürlich auch interessant als jemand, der was zu vermitteln hat, als jemand, der erzählt, als jemand, der ein Publikum hat, ein Publikum bedient, eine Vorstellung von seinem Publikum hat, als Künstler quasi ja auch. Und das ist man ja auch als Kommentator. Quasi ins Leere hineinzusprechen, nicht zu wissen, wie viele Leute da sind, nicht zu wissen, wie die das finden. Also natürlich kriegst du wahrscheinlich Hörerbriefe heißen, das sind Zuschauerzuschriften vielleicht oder WhatsApps oder sonst was. Aber es ist schon interessant, dass ihr da auch nicht wirklich Bescheid wisst. Ne? Es ist
wie so ein Sprechen
in der Echokammer.
Ja. Das ich bin dann manchmal auch über mich selbst überrascht, dass ich da so vor mich hinschnatter, wenn ich nachts Hawaii kommentiere und weiß, dass morgens um 3 Uhr eventuell echt nur ein paar hundert Leute dabei sind, die entweder gerade nach Hause kommen oder was, wie auch immer. Da darf man sich dann auch echt gar keine Gedanken darüber machen. Also ob das jetzt 100, 500 oder 50.000 sind und vielleicht dann noch ein paar mehr beim Ryder Cup oder so. Wenn du da anfängst, drüber nachzudenken, dann lässt du wahrscheinlich irgendwann auch bei den Sendungen, wo du das Gefühl hast, dass statistisch gesehen da jetzt nicht so wahnsinnig viel zuschauen, dann lässt ja irgendwie die Leistung da. Also ich kommentiere einfach immer als
würde ich. Der Saal
und wenn es nur 5 wären, auch für die 5 Leute, die zahlen, muss man eine ordentliche Arbeit abliefern. Aber ich muss sagen, ich gehe bei Finalrunden am Wochenende einfach mal von 5-stelligen Zuschauerzahlen aus. Ich weiß nicht, da würde ich schon sagen, dass das ganz realistisch ist. Und das ist ja schon einiges. Ich meine, man muss es nicht mit Fußball vergleichen. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000, 15.000 und bei größeren Turnieren mal 25.000 oder 30.000 oder irgendwie sowas zuschauen, ist ja, kommentierst du für ein kleines Fußballstadion, das ist doch auch schon eine ganz nette Zahl.
Ja, in den USA ist es ja auch so, dass die erste und zweite Runde ist ja auch nicht auf CBS oder NBC oder Fox Sports, die sind dann auf USA oder ESPN oder auf den kleineren Kanälen. Und gerade das in Hawaii, also ich kann mich daran erinnern, denn ich habe ja jahrzehntelang in den USA Golf geschaut. Hawaii guckt keiner. Das fängt an mit dem West Coast Swing. Das ist ja jetzt, da haben wir auch mit Dottie drüber gesprochen, Marc, die sich ja jetzt erstmal da vorbereitet auf den West Coast Swing. Dann geht's richtig los mit Riviera und Pebble Beach und so weiter, nicht? Dann gucken die Leute und das ist dann auch mehr eine Routine, die Golfer haben. Die spielen samstagsmorgens ihre Runde. Dann essen sie im Club oder was, dann gehen sie nach Hause, dann legen sie sich auf die Couch und schalten um, was weiß ich, um 16 Uhr den Fernseher ein und gucken das Golf. Das ist eine Routine. Und dann die Hälfte schläft sowieso vom Fernseher, die das sich anschauen. Und diese Routine haben die Menschen halt nicht hier. Ja, und ich verstehe auch, dass es unheimlich schwer ist, jemanden, der kein Golf spielt, dafür überhaupt zu motivieren, das zu schauen. Aber wir haben ja andere Sachen. Wir haben ja Topgolf und alles solche Sachen, die jetzt Growing the Game geht ja weiter und weiter. Die Masters habt ihr ja auch. Ich wollte mal ganz kurz hier was reinschieben, bevor ich es vergesse. Wer gewinnt die Masters? Gregor, Marc und ich. Tipps, bitte, meine Herren. Ein Name. Anybody.
Will Zalatoris.
Zalatoris. Marc?
Rahm.
Ah, fuck.
Ach, das ist ja jetzt feige.
Also, ich hab mir noch eine Frage zu Rahm für dich. Also nachher.
Dann nehme ich Rory.
Du hattest Rahm auf deiner Liste?
Ja,
habe ich ja. Ja, together we are unbeatable.
Beide nehmen wir Rahm. Wir beide sind beide gut.
Du würdest Rory nehmen?
Na, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde vielleicht Spieth nehmen. Ich habe keine Ahnung. Justin Thomas.
Also ich würde Spieth gerne sehen. Ich würde es gerne sehen, dass Spieth gewinnt, weil ich den Jungen unglaublich gerne spielen sehe. Also ich hatte das Vergnügen, ihn mal live zu sehen. Das ist einfach wirklich so Shotmaker, so wie Dottie auch sagt. Das ist wirklich jemand, oder Justin Thomas, die beiden, das sind echte Spieler, die würde ich wirklich gerne auch gewinnen sehen dort.
Ja. Ja. Da gab es ja jetzt eine Geschichte, dass Matt Kuchar, wenn wir uns erinnern, der seinen Caddy, seinen mexikanischen Caddy nicht bezahlt hat, der hat seinem Sohn, glaube ich, hat angefangen, hat er nur 2 oder 3 Schläger gekauft. Und er sagt, der Grund ist, damit er ein Shotmaker wird. Und natürlich im Internet steht überall, dass er zu geizig ist, dem vollen Satz zu kaufen. Matt Kuchar, Mr. Sketcher. All right. Sehr interessant. Quick 9, Mr. Heuner?
Ready when you are.
Oh, I'm always ready to listen. Und vor allen Dingen, Herr Biernert hat ja, da gab es die Quick 9 ja noch nicht, als er das letzte Mal da war. Deswegen freue ich mich also besonders. Ja, deswegen freue ich mich besonders, dass er jetzt hier auch auf dem Hot Seat ist. Dann
ready. Ein paar Fragen, über die sich Frank immer ganz besonders freut. Ein paar Antworten, über die wir uns beide immer gemeinsam freuen. Die schnell 9. Niemals schnell, niemals 9. Das Spiel ist bekannt, zumindest dir nicht, aber den vielen, 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 vielen unserer vielen Zuhörer und Hörerinnen. ja, wir machen Qualitätsarbeit, auch wenn wir...
Auf jeden Fall. Ein Podcast, genau wie eine gute Golfübertragung, darf nicht an der Hörerzahl oder an der Zuschauerzahl gemessen werden.
Weder gemessen noch...
Da wird die Qualität nicht dran gemessen.
Okay. Ja, du kennst sie alle, du hast unselige Schwünge und auch unzählige Schwünge gesehen. Gelochte Putts aus 20 bis 40 Metern, fantastische Chips aus jeder Lage, Bombenabschläge, Sandsaves und lasergesteuerte Eisen. Gibt es einen Schlag, der sich in deine Erinnerung so eingebrannt hat, dass du ihn quasi als den besten aller Zeiten bezeichnen würdest?
Den technisch besten, ach, da sind so viel, die ich schon gesehen habe. Also einer, der sich bei mir tatsächlich im Hirn so ein bisschen eingebrannt hat, Glenn Eagles Ryder Cup, Jamie Donaldson, aber das war jetzt irgendwie auf seinem letzten Loch, dass er dann gewonnen hatte, das war jetzt ein Patch, das hat er einen Meter rangehauen, der Putt war geschenkt. Aber das ist was mir irgendwie im Kopf bleibt, weil das auch so ein Typ ist, dem ich das gegönnt hatte. Aber ich bin, ich werde natürlich immer wieder gefragt, so Lieblingsspieler, Lieblingsschwung, ich bin überhaupt kein Lieblingstyp. Ich habe auch keine Lieblingsfarbe, ich habe kein Lieblingsessen, ich habe auch keinen Lieblingsgolfschlag. Es sind, dadurch, dass ich jetzt auch wirklich fast jede Woche 12 Stunden live sehe, bin ich begeistert. Ich habe die dann aber häufig einfach auch am Ende des Abends wieder vergessen, weil man auch irgendwie als Golfkommentator, der wirklich zeitlich viel kommentiert, muss man auch mal abschalten. Ja. Deswegen es keine Ahnung, was Tiger irgendwie schon um die Ecke gehauen hat und auf welche Fahnen der gegangen ist, so Kurzspielgeschichten. Aber ich könnte dir jetzt original nicht sagen, bei der Open 1999 oder wann auch immer war es der und der Schlag. Sorry.
Aber eigentlich ist es ja großartig, wenn man nicht dieses eine einzige Ding hat, weil somit wertet man ja auch alles andere auf. Man vergleicht niemals dann unmittelbar mit irgendetwas. Insofern finde ich die Antwort schon nicht schlecht.
Und ich finde,
hast du einen Lieblingsschlag?
Ja, ich würde mit dem Schlag, ich denke an den Gregor auch gerade angedeutet hat, der Tiger aus dem Bunker mit dem Helikopter-Finish, ein Slice auf die aufs Green. Aber ich finde auch gerade den Wedge von Jamie Donaldson eine super Antwort, weil das heißt ja auch, das ist jetzt nicht unbedingt der super schwierige, sondern es ist ja die Situation. Ja, ich meine, hier ist einer, der hat nicht, das ist ein Schlag, den wir drei auch 2 oder 3 von 10 Mal aufs Grün kriegen, sage ich mal. Ja, nicht direkt an die Fahne, aber es war im Profi ja kein schwieriger Schlag. Die ganze
Welt da zuschaut.
Ja, aber es war die Situation. Das finde ich schon eine tolle Antwort.
Nenne 3 tote Golfer, mit denen du gern mal eine Runde gespielt hättest.
Harry Vardon, auf jeden Fall Bobby Jones und Savvy.
Ja. That's a good group. Harry Warden, das
ist
eine super.
Warden ist eine super Wahl. Also Warden hätte ich auch gerne mal gesehen. Also das muss wirklich Poesie gewesen sein.
Stell dir mal vor, es gibt den Horriner Griff.
Stell dir mal vor, es gäbe den Förstergriff.
Ja, also
oder den Förster Stance.
Ja, das ist der Bowling Grip.
Oder den Birnert Chip oder sowas. Stell dir mal vor,
ich gebe gerade meine Chips, den will keiner haben.
So okay, nach 18 Loch und 2 Bieren, wahrscheinlich eine Flasche Champagner, schlagen deine Jungs vor, nochmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich?
Meine Frau selber begeisterte Golferin, die hätte dafür sogar ein bisschen Verständnis.
Also würdest du rausgehen. Super. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
Ich war früher mit meiner Mutter häufig mit meinem Vater in Südengland, weil er da gearbeitet hat, immer so 2-3 Tage die Woche. Und da ging das so langsam los. Ich erinnere mich tatsächlich dran, ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich 10 oder 11 oder so, als meine Eltern mich morgens bei strömendem Regen auf so einem richtig öffentlichen Hackerplatz abgesetzt haben. Vater ist zum Arbeiten gefahren, meine Mutter zum Shop nach London und ich habe gesagt, macht euch keine Sorgen, ich bleib hier. Und ich habe da 10 Stunden auf der Range gestanden, bin diesen 9 Löcherplatz zigmal gegangen. Da habe ich sogar noch dieses kleine Greenfee-Scheinchen, das hat irgendwie 1 Pfund, glaube ich, gekostet. Das habe ich neulich nochmal ausgestöbert. Das ist tatsächlich eine meiner ersten Golferfahrungen, wo ich einfach so angefixt war und so begeistert und nass bis auf die Klammunterhose am Abend und aber irgendwie völlig in mir ruhend und begeistert und abends, glaube ich, dann auch um 7 eingeschlafen. Aber das war so Südengland, Golf in Südengland. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Da ging es für mich eigentlich auch los.
Weißt du noch, wo das war? Oder ist es irgendwie?
Ja, also in Guildford hatte mein Vater gearbeitet, Ascot die Gegend, Walton und Thames waren wir. Aber welcher Platz das genau war, nee, dafür ist tatsächlich mit fast 40 Jahren zu lange
her. Bist du auch nie wieder zurückgekehrt?
Nee, ich war jetzt länger nicht mehr in der Ecke. Nee, tatsächlich war ich wahrscheinlich dann 25 Jahre oder so war ich da bestimmt nicht mehr. Also Sunningdale war, glaube ich, noch einer der Plätze, den habe ich dann mit meiner Mutter gespielt, einer der bekannteren damals, also heute ja immer noch, ja. Aber auch für mich einer der bekannteren Plätze, auf dem ich damals gespielt habe.
Das wäre doch ein Urlaub, in search of the 9-Hole-Course.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das hat wirklich so Story-Quality. Also du schickst uns bitte ein Bild, wenn du dann jetzt dem nächsten Sommer wahrscheinlich dahin fährst und diesen Platz suchst. Ja. Bitte ergänze die folgenden Aussagen, so schnell und spontan wie möglich. Golf spielen ist?
Großartig.
Golf schauen ist?
Noch großartiger.
Golf kommentieren ist?
Ein Segen.
That's a man who loves his job.
Ja, das merkt man ja auch.
Wenn du könntest, welche Golfregel würdest du ändern?
Ich weiß gar nicht, droppen im Bunker, ist das? Das ist schon noch so, nicht? Droppen, also ich würde legen im Bunker. Droppen im Bunker finde ich völlig unfair.
Das ist total fies, ne? Wenn du dann im Wasser liegst und du kannst dann direkt in die Matsche reindroppen.
Genau, es ist ja durch das Kniehohe droppen ist es nicht mehr ganz so wild wie aus Schulterhöhe dann früher, aber ich würde im Bunker ist man prinzipiell irgendwie eher gestraft genug. Also das fand ich immer völlig überflüssig. Ich würde im Bunker legen.
Aber kann man nicht so weit zurückgehen, wie man will? Aus dem Bunker.
Oh ja, mit zwei Strafschlägen in der Zwischenzeit. Du kannst außerhalb des Bunkers droppen in der Zwischenzeit, wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich für Tournament-Golf gilt. Also ob es für Ligaspiele gilt oder sowas. Ich glaube, es sind so eher so Platzregeln, die man anwenden kann oder die angewendet werden. Je nach, also das, ich glaube, das muss dann der Betreiber bzw. der Verein entscheiden oder die Spielleitung. Ja, gibt sowas tatsächlich. Also man kann außerhalb des Bunkers droppen.
Also aus dem Roadhole
Bunker vor dir, was vielleicht auch nicht wirklich besser ist. Nenne 3 Attribute. Deutsche Golfzuschauer sind.
Oh Gott.
Oh, das sind meine Kunden.
Oh. Dann beschreibe mir deine Kunden.
Ich verweigere die Aussage.
Das ist großartig. Es ist das erste Mal, dass jemand die Aussage verweigert in den Quick 9. Das ist History. Das ist in the making. Wunderbar. Du hast das Jahresmatchplay auf deiner Anlage gewonnen. Gehen wir mal davon aus, okay? Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du zu viel getrunken hast?
Die einzigen Lieder, wo ich so halbwegs textsicher bin, das sind tatsächlich irgendwie Karnevalslieder.
Yes!
Du bist meine Stadt von den Domstürmern, glaube ich. Das kann ich in sämtlichen körperlichen und geistigen Zuständen irgendwie vor mich mitfällern.
Und heißen Domstürmer, Domstürmer, gut, wunderbar, nur für unsere Zuschauer hier im Südwesten, Zuhörer im Südwesten,
ja, sorry. Ja. Die sind wahrscheinlich überregional auch nicht so bekannt. Und enden wird es wahrscheinlich dann mit Viva Colonia oder sowas.
Ja, natürlich.
Ich bin aber tatsächlich auch keine Musik-Koryphäe. Ich höre irgendwie Musik eher so ein bisschen nebenher und kann die aber auch, da wären wir wieder beim Thema Lieblingsmusik, Lieblingsband und so, habe ich nicht. Es ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ich bin relativ unmusikalisch groß geworden, habe nie ein Instrument gespielt, habe mir immer eine 4- im Musikunterricht in der Schule abgeholt. Mir haben sie eine Triangel in die Hand gedrückt und ich konnte die nicht bedienen. Und von daher ist das irgendwie nicht so mein Thema.
Bist du auch um Flötenspielen herumgekommen? Hast du dich da auch so erfolgreich gedrückt?
Keine Chance, ich konnte keine Note lesen und gar nichts.
Ich musste flöten.
Voll Verweigerung.
Ich musste flöten, ich musste Panflöten.
Panflöten?
Wusste ich.
Auch schön.
Bist du denn in Griechenland zur Schule gegangen?
In Machu Picchu.
Bei Panflöte denke ich immer irgendwie an Clint Eastwood oder dann irgendwelche Western und so weiter.
Musste das machen, da musste ich auf Weihnachten nur was vorspielen.
Il Condo Grande, oder?
Das Ding.
Entschuldigung. Okay,
ja, dann kriege
ich auch hier drauf keine vernünftige Antwort, weil es wieder so in Richtung Lieblings-etwas geht. Aber wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen einzigen Platz spielen durftest, welcher Platz wäre das?
Ja, okay, boah, das ist auch, also da wären jetzt grundsätzlich ein paar, aber ich bin totaler The Links-Fan in Fancourt, weil das auch sicherlich der mit Abstand prominenteste Platz ist, auf dem ich schon gespielt habe. Da hat der President's Cup mal stattgefunden und jedes Jahr ist Dimension Data Pro Am da auf der Sunshine Tour und mittlerweile auch ein Challenge Tour Turnier. Den finde ich, da habe ich schon wirklich von bis gespielt. Von Ende 70 an dem Tag, wo alles lief, bis knapp unter 100. Und das alles mit einem einstelligen Handicap. Also der zerlegt dich so richtig, wenn du die Bälle nicht gerade aushaust. Und den finde ich eine Riesenherausforderung. Und der macht richtig Spaß.
Gary Player Platz, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich habe den auch mal gespielt mit einem, das war unsere Südafrika-Reise. Ich glaube, da hatte ich so ein Handicap von um die 30 oder irgend sowas. Und apropos zerlegen, ja, also mein Caddy, der fragte dann meine Frau irgendwann mal, ob sie noch Bälle in ihrem Bag hatte.
Das geht schnell, ne?
Ja, aber ein toller Platz. Toller Platz. Ein bisschen künstlich, wie ich finde. Also ich finde den so ein bisschen so in die Landschaft gesetzt, aber wirklich ziemlich geile Anlage auch. Okay, was war die schlimmste Runde deines Lebens? Spielend oder von der Begleitung oder was auch immer. Also schlimm können ja Runden aus verschiedensten Gründen sein.
Ja, boah, da waren viel, dass ich das auch irgendwie noch mehr zu Herzen genommen habe, so in der Jugend, wenn ich dann irgendwie mal mit, was weiß ich, Handicap 4 eine 89 oder so gespielt habe, da bin ich dann teilweise schon echt ziemlich geknickt vom Platz gekommen. Aber auch da die ultimativ schlimmste Runde. Ich habe The Links, glaube ich, mal die ersten 9 Paar gespielt, was irgendwie echt für mich sehr stark war. Und dann fing es irgendwie ein bisschen an zu regnen. Und die zweiten 9 habe ich, glaube ich, 15 übergespielt. Da war ich danach im Clubhaus irgendwie auch not amused. Aber es ging ja um nichts. Und das ist ja das Schöne bei uns. Ich meine, keine Ahnung, früher habe ich es anders gesehen, da war ich verbissener. Aber wir spielen, um irgendwie einen schönen Tag in der Natur zu verbringen, bestenfalls noch mit ein paar netten Freunden und so. Von daher habe ich das auch nie dann lange an mich rangelassen, so dass ich jetzt im Nachhinein sagen könnte, boah, das war echt übel. Da trinkt man dann irgendwie einen Kölsch nach einer Scheißrunde und auch wenn man mal Leute in der Gruppe hatte, die vielleicht nicht so der Burner waren, aber dann ist es auch eigentlich recht schnell wieder abgehakt.
Ja, es ist halt auch nur ein Spiel, auch wenn es mehr ist. Ne?
Ja.
Warst du temperamentvoll als guter Jugendlicher?
Oh Gott, yo. Also meine Schläger sind manchmal weiter geflogen als die Bälle vorher. Ich bin auch schon in irgendeinem kleinen Teich hinterhergestiefelt bei 5 Grad draußen, lange Hose ausgezogen und stand bis zur Hüfte im eiskalten Wasser, um meinen Putter da wieder rauszufischen, weil ich mir dann auch danach überlegt habe, es ist irgendwie blöd, so ganz ohne Putter. Ja, ich war echt, ich würde heute ungern mit mir vor 30 Jahren Golf spielen.
Also du warst angry, wütend, verbissen. Ja. Wo hast du denn dein Golf gespielt damals? Wo warst du denn da zu Hause?
Burg Konradsheim. Der Platz wurde damals gebaut, das ist südlich von Köln in Erftstadt, als das gerade so ein bisschen losging mit Golf bei mir. Ich hatte also meine ersten Sportarten waren Hockey und Tennis. Und dann haben sie den Golfplatz da gebaut und das war zu der Zeit auch noch verhältnismäßig preiswert. Das war ja schon irgendwie so in den 80ern war Golfen vielleicht ja dann doch alles in allem nochmal im Verhältnis ein bisschen teurer als hier und da heutzutage. Und das war finanzierbar für meine Eltern und für mich. Und und da habe ich mit dem Golfen angefangen, hatte einen ganz tollen ersten Golflehrer mit Holger Ranf, der leider auch nicht mehr lebt. Und der hat mir so ein bisschen den alten klassischen Golfschwung beigebracht und vor allem auch Etikette. Das habe ich dann hier und da nicht ganz so ernst genommen bei meinen kleinen Wutausbrüchen. Aber er hat auf jeden Fall mir wirklich eingeimpft, dass man auch, also dass so irgendwie Fuschen, Schummeln so gar nicht geht. Und dafür habe ich auch tatsächlich überhaupt kein Verständnis. Und das ist was, was ich auch wirklich nie gemacht habe. Da bin ich eigentlich auch ganz, ganz stolz drauf. Ich kann zugeben, dass ich mich auf dem Golfplatz nicht immer besonders toll verhalten habe, wenn ich mal ein bisschen lauter geworden bin oder mal der Schläger geflogen ist oder so. Aber
es wurde nie ein Paar aufgeschrieben, wenn es ein Bogey war.
Ja, oh Gott, ja, das ist ja völlig undenkbar.
Ja. Ja.
Wenn die Schläger geflogen sind, Tomahawk oder Helikopter?
Tomahawk, also ja, schon so, ja.
Schon zielgerichtet, ja.
Ja, ja. Ja, die habe ich dann nach 30 Metern wieder eingesammelt, wenn sie im Boden gesteckt haben.
Du wirst lachen, du hast gerade eine der nächsten Fragen, die auch ganz schnell beantwortet werden sollen, vorweggenommen. Also jemals einen Schläger geschmissen, da haben wir jetzt auch ausgiebig drüber gesprochen. Bier auf dem Golfplatz.
Oh ja, auch schöne Erfahrung. Ich habe einen alten Golfkumpel in Konradsheim, das war ein Schulkamerad von mir, und mit dem habe ich einmal im Jahr so ein kleines Bier-Event gemacht. Das heißt, wir haben uns zum Golfplatz fahren lassen und es war Pflicht, auf 9 Löchern auf jeder Bahn eine Dose zu trinken.
Oh Gott.
Wir haben das dann aber auch gleich richtig ernst gemeint und haben, glaube ich, so 1,5-Liter-Kanister genommen. Das heißt, du hast nach 3 Löchern hast du schon mal 1,5 Liter Bier getrunken. Es endete wirklich singend. Wir sind mit den Trolleys durch die Bunker gelaufen, haben wie die kleinen Mädchen vor uns hingekichert und haben es dann, teilweise haben wir dann auf der 8 oder so die Bälle irgendwie nur noch nach vorne geworfen und das Bier ausgekippt. Das war wirklich, wir haben das für uns gemacht, auch zu einer Zeit, wo kaum andere auf dem Golfplatz waren, aber das war so, das haben wir einmal im Jahr gemacht und das haben wir auch ein paar Jahre wiederholt. Eigentlich immer auch mit dem Ziel, dann abends vielleicht nochmal in die Stadt zu gehen oder sowas, aber das war natürlich, wir sind dann ins Bett gegangen danach. Das war mit dem Kumpel so eine kleine Bier-Challenge. Aber ansonsten abends mal nach der, wenn man irgendwie schon mal ein Gläschen getrunken hat auf der Terrasse und dann noch mal ein paar Löcher gehen, ja, das machen wir immer noch ab und zu, aber alles gesittet.
Karte oder Laufen?
Laufen.
Tragen oder ziehen?
Halb sogar. Ich trage ganz gerne, weil ich dann die direkten Wege gehen kann und muss nicht immer irgendwie um die Bunker rum mit meinem Trolley und so. Ja, im Sommer meistens, weil ich auch so ein Tourbag habe, weil ich gern relativ viel Klamotten irgendwie unterbringe und das zu tragen, das ist dann doch irgendwie ein bisschen heavy. Aber ja, zwei Drittel ziehen, die Saison über 1/3 tragen, würde ich sagen.
Musik auf der Range?
Nee, bin ich noch, nee, ich brauche meine, das würde mich irgendwie ein bisschen ablenken. Ich muss, ich brauche meine Sinne irgendwie konzentriert, ohne dass ich ein Gedudel im Ohr habe.
Ja, Also du kannst nicht nachvollziehen, dass Leute dann mit den Ohrstöpseln dastehen und sich da.
Beim Putten, um nochmal irgendwie, also aus Profisicht, um nochmal, wenn die Leute, auch die Zuschauer vielleicht ums Puttinggrün so dicht dran stehen, um wirklich so in seiner eigenen Welt zu sein, da könnte ich es mir vorstellen. Aber so eine Range-Session mit Kopfhörern wäre jetzt nichts für mich. Aber ich verstehe das, dass die Jungs das machen und oder der ein oder andere, ich glaube, da gibt es genauso Profis, die sagen, kommt für sie gar nicht in Frage.
Ja.
Das ist irgendwie was, das muss man können, mögen oder eben nicht. Und bei mir ist es so, ich mag es eher nicht.
Frank, kannst du das?
Ich kann, also mit diesen Ohrstöpseln kann ich es auch nicht. Ich meine, wenn da irgendwas läuft im Hintergrund, das stört mich nicht, aber wenn mit Ohrending drin kann ich nicht.
Ja,
selbst Putten nicht. Also
ich kann es auch nicht. Ich bin da irgendwie nicht in der Lage, da mich zu konzentrieren. Also sowieso schwer genug, das Spiel.
Ich bin halt schon eine Menge älter.
Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich. Matchplay oder Zählspiel?
Zählspiel.
Oh.
Ja, hey. Ich bin, das ging auch, das ist tatsächlich was so ein bisschen an mir vorübergegangen ist. Ich fand Matchplay, außer jetzt irgendwie mal Ryder Cup, noch nie besonders sexy. Und damit stehe ich ja relativ allein auf weiter Flur, weil ich spiele immer gegen den Golfplatz und nicht gegen einen unter Umständen übermächtigen oder eher schwachen Gegner. Ich finde, wenn du ein Match gewonnen hast, dann heißt das nicht danach, dass du gut Golf gespielt hast, sondern es kann sein, dass du durchschnittlich gespielt hast und dein Gegner aber noch schlechter war. Und ich will gegen den Golfplatz spielen und nicht gegen den Gegner. Beim Tennis spiele ich gegen den Gegner, logischerweise.
Ja.
Aber Golf war für mich immer ein Spiel mit oder eher gegen den Golfplatz, aber nie gegen einen One-on-One-Gegner.
Auch gegen sich selbst noch ein bisschen, ne?
Und davon mal ganz abgesehen, klar, der größte Gegner.
Das heißt aber, du kannst wahrscheinlich auch ganz gut alleine auf dem Platz raus, wenn es so ist. Also du hast kein Problem, irgendwie deine neuen Loch alleine zu gehen und
mache ich total gerne ab und zu, abschalten, eben nicht reden, nicht quatschen, wirklich Natur genießen, hier und da mal einen Schlag wiederholen, ein bisschen trainieren. Also ich kann sehr gut 9 Löcher alleine gehen. Ich kann auch 18 alleine gehen.
Gegen den Platz kann man doch nicht gewinnen.
Nee, das ist jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ich sollte mir mal andere Ziele setzen. Nee, ich war aber auch immer einer, der wollte mit sich selbst zufrieden sein. Deswegen ist mir auch bei Turnieren immer die Platzierung war für mich gar nicht wichtig. Wenn ich Zehnter werde und habe eine 72 gespielt und kann mir selber sagen, eigentlich war das heute echt in Ordnung und ich werde damit eben nur Zehnter. Dann bin ich damit völlig fein. Ich habe früher zum Beispiel in Konradsheim Clubmeisterschaften gewonnen, da habe ich mein Handicap nicht annähernd gespielt über 3 Runden, hatte echt einen Hals danach und die Leute haben mir zum Clubmeister gratuliert, was ich nie verstehen konnte, beziehungsweise was ich nie so wahrhaben wollte. Weil es geht mir darum, halbwegs mit mir selber und mit meiner Runde zufrieden zu sein. Deswegen bin ich da irgendwie auch so ein bisschen anders als die sagen, sie spielen Turnier, um zu gewinnen. Das habe ich so irgendwie gar nicht so richtig. Weil das hast du ja nicht mehr selbst in der Hand bei 150 anderen, die eventuell so ein großes Turnier mitspielen oder 100 oder so. Ich kann nicht mehr machen, als meinen Golf zu spielen. Und wenn das am Ende für mich zufriedenstellend war und ich werde 25, da ist das völlig in Ordnung.
Also Golf als Selbsterkenntnis viel eher als...
Irgendwie schon, ja.
Ist das noch dein Heimatclub?
Nee, länger nicht mehr. In der Zwischenzeit hatte ich diverse andere Clubs und jetzt bin ich im Marienburger Golfclub. Das ist im Kölner Süden, kleiner 9-Löcher-Platz, ganz, ganz gemütlich im Grüngürtel gelegen und mit dem Fahrrad von uns zu Hause in knapp 10 Minuten erreichbar. Das ist für mich ein richtiger Luxus, nachdem ich früher viele Jahre wirklich immer auch eine Stunde im Auto gesessen habe, hin und zurück, zum Golfen zu fahren.
Großartiger Platz. Also ein großartiger Platz. Bernhard von Limburger Design, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und leider halt, weil die Nazis dann eine Autobahn außenrum gebaut haben, dann doch etwas laut an der einen oder anderen Stelle. Aber unglaublich geschichtsträchtig. Und ich glaube, kaum einen Ort, den ich mehr mit britischem Golf verbinden würde im Kölner Umraum als dort. Weil es fühlt sich wirklich an wie ein englischer Club, finde ich.
Ja, ist auch so. Und das Clubhaus dann irgendwie allen voran. Genau. Und der Platz ist jetzt auch ein bisschen umgebaut worden. Wir haben neue Teeboxen hinten dazu bekommen. Es sind ein paar Bunker verschwunden worden und die ganzen Grünlandschaften sind neu gemacht worden. Also es ist echt nochmal richtig aufgewertet worden. Die kompletten Fairways wurden wurden abgeschält, weil die auch tendenziell immer eher ein bisschen weicher waren. Jetzt sind sie mehr sandlastig und also der Platz ist noch mal echt interessanter und spannender geworden, ohne so die ursprüngliche Philosophie irgendwie über den Haufen zu werfen. Also das haben sie wirklich richtig, richtig gut hinbekommen, der Christian Eifers.
Da gibt es ein paar sehr, sehr schöne klassische Löcher, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt ein paar, drei ganz in der Nähe vom Clubhaus, schlägt man da ab. Das fand ich immer wirklich furchteinflößend und bringt gute Spieler hervor, der Platz. Also die Jungs spielen auch Bundesliga, glaube ich, oder sind sie im letzten Jahr abgestiegen? Ich weiß
ja, nicht. Ja, wieder abgestiegen. Es geht immer so ein bisschen rauf und runter. Also du kannst dann mit, was weiß ich, St. Leon Roth und den großen Clubs Mannheim und so dann nicht so ganz nachhaltig mithalten. Aber es ist immer rauf, runter. Ja. So wie eine ganze Zeit lang auch beim FC. den Kölner Sport gehen. Und
wir wissen, der Kölner liebt den FC dann, wenn er in der zweiten Liga ist.
Ja, genau.
Damit man wieder aufsteigen kann, ne? Herrlich. Das waren die Quick Nine. Ich würde gerne eine einzige Frage nochmal anschließen, weil mich das sehr, sehr beschäftigt. Aber es ist so Frank auch, glaube ich. Im Zusammenhang mit der Lift-Tour. Also ich will jetzt nicht wieder über Geld und Saudi-Geld und so sprechen, aber es ist im Zusammenhang mit der Lift-Tour ist mir persönlich etwas aufgefallen, nämlich, dass ich den einen oder anderen Golfer, der dort jetzt spielt, wirklich vermisse. Also ich vermisse Phil Mickelson zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Golfwelt ist ärmer jetzt, da Phil Mickelson nicht mehr in der PGA mitmischt. Und ich vermisse auch Bryson DeChambeau und ich vermisse auch diesen Streit oder diesen Beef, den er mit Bruce Koepka hatte. Jetzt sind aber die Jungs quasi fast verschwunden. Also die sind ja irgendwie völlig verschwunden. Und obwohl ihre Turniere kostenfrei auf YouTube zu sehen sind, dass man kann Live Tour gucken, vielleicht viel einfacher sogar noch als bei Sky. Ja, weil sonst muss ich vielleicht irgendwie bei einem Freund einhacken oder irgendwie ein Passwort geben lassen oder bei Wow irgendwas oder einfach mit Decoder kaufen. Und niemand guckt. Keiner scheint sich dafür zu interessieren, obwohl diese Superstars alle weg sind, obwohl die alle dort zu finden wären. Warum eigentlich?
Ich kenne die Quoten gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die so für YouTube-Klicks gehabt haben bei den letzten Turnieren weltweit.
Das ist 20 bis 50.000 sowas in der Gegend.
Okay, das weltweit ist natürlich gar nichts.
Ja.
Das ist erschreckend wenig. Ja, ich glaube, dass viele schon so ein bisschen auf diesem traditionelleren Trip sind und irgendwie so die Tour, klar, wegen des Geldes, wegen der Saudi-Herkunft und so, mal so prinzipiell boykottieren. Für mich ist es auch noch relativ uninteressant, weil ich stehe halt auch so ein bisschen auf so die Turniere, die man so kennt und so ein bisschen Historie und sowas, aber Gott, Startups haben nun mal irgendwie keine Historie, von daher, das sieht in 20 Jahren, sieht es vielleicht anders aus. Aber für mich bräuchte es diese Tour auch nicht so richtig. Ich finde ich kommentiere total gerne die DP World Tour, ich mag die Spieler, auch wenn es jetzt noch nicht die Superstars sind, ich mag die Plätze, mag die ganze Geschichte, von der PGA Tour mal ganz abgesehen. Ich persönlich brauche im Moment diese Lift-Tour so nicht. Ich würde jetzt auch so ein DJ und so, ich bin nie großer DJ-Fan gewesen und ich bin auch kein Brooks Koepka-Fan und auch kein DeChambeau-Fan. Aber irgendwie fehlen sie schon so ein bisschen. Das muss ich auch zugeben. Mal gucken, vielleicht spielen sie die größeren Turniere ja, wenn dann die ersten Gerichtsurteile irgendwie gefällt wurden bei den größeren Turnieren, auch auf der PGA Tour wieder. Ich weiß gar nicht, scheint ja irgendwie alles noch recht offen zu sein. Aber ja, es ist nicht so, dass ich ein Turnier kommentiere oder mir angucke und sage, boah, jetzt fehlt mir der und der. Du hast halt 150 andere Jungs, die irgendwie geiles Golf spielen im Bild. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, die ich gerade genannt habe, oder irgendwie auch von mir aus ein Stenson oder so, das sind Jungs, die natürlich jetzt auch schon seit 10 Jahren plus oder 15 plus oder sowas so den Profi-Golf-Markt bedient haben und ihre Airtime hatten und ja auch spektakulär spielen. Es ist schon ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite kommen dann hinten raus diese ganzen College-Jungs, die irgendwie schon als fast fertige Profis so gefühlt auf der Tour dann ankommen. Da kommt halt die nächste Generation, die vielleicht der PGA Tour und der DP World Tour dann treu bleibt. Aber ich bin der Lift Tour gegenüber persönlich im Moment noch einfach recht unemotional eingestellt. Ich habe mir das mal angeguckt. fand's okay, fand's fast ein bisschen unübersichtlich mit diesen Kanonenstarts und allem drum und dran. Ich bin da echt ein bisschen Traditionalist, muss ich sagen. Ja. Ich finde 4 Tage für so ein Turnier, dann ist auch wirklich, wird der belohnt, der am Ende auch echt ein bisschen die beste Kondition hat. Bei 4 Tagen ist das sicherlich nochmal eine andere Sache als bei 3. Von mir aus können die gerne auf der 1 und der 10 anfangen und nicht überall. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen verwirrend. Da bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen golfspießig.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also mir geht's so. Ich habe das Gefühl, das ist eher eine Wrestling-Veranstaltung, wenn ich es mir anschaue, als Golfer. Das hat mehr was mit Formel 1 oder so zu tun. Danke, Frank. Danke.
Aber die kriegen ja auch kein TV-Deal. Ich meine, Fox hat Nein gesagt, Apple TV, die kriegen es ja nicht auf die Beine, das irgendwie woanders zu zeigen, selbst umsonst. Das ist schon interessant. Ich meine, natürlich ein Ryder Cup ohne DJ und Cap, und das ist natürlich, wird natürlich was anderes sein, wenn sie die nicht spielen lassen. Die spielen ja jetzt alle auf dem Asian Tour Event, glaube ich, in Saudi-Arabien, der jetzt ansteht. Da spielen sie ja wirklich alle mit, von Mickelson, nicht die ganzen Liv-Jungs spielen da mit. Ja. Wird interessant, wie sie bei den Masters aufgenommen werden. Scottie Scheffler hat ja gesagt, dass DJ und Mickelson ihren eigenen kleinen Kindertisch beim Champions Dinner kriegen, irgendwo in der Ecke. Und also, hat er, glaube ich, gesagt.
Das ist schon ein bisschen kleidlich auch, oder?
Also, aber
stell dir mal vor. Das hat er scherzhaft gesagt, oder?
Hat er in der Pressekonferenz scherzhaft gesagt.
Ja, aber wie muss man sich das, da wäre ich jetzt gerne dabei. Also als Medienmensch, das wäre doch das Ereignis überhaupt bei dem Champions Dinner.
Da werden wir ja Thema sein. Wir werden da auf jeden Fall Thema sein.
Was Himmels Willen wird da besprochen werden, wenn die einen da sitzen und die anderen da hinten in der Ecke? Das wird sie. Ja, wir werden sicherlich Thema sein. Wir haben ja mehrere Jungs.
Aber die PGA Tour hatte es ja auch gerade auf die Reihe gekriegt, dieses ganze Storytelling mit Heroes und Villains, und da gab es den Koepka und DeChambeau, kleinen Dingens und so weiter. Das braucht das Spiel ja, das professionelle Spiel im Fernsehen, um halt diese Geschichten zu erzählen. Und die sind halt jetzt nicht mehr da. Nicht? Jetzt sind es auf einmal alle, everybody is nice to each other und so weiter, bla bla bla. Ich habe jetzt gelesen, in Kalifornien sind ja vor Gericht, der hat ja die Lift-Tour, die PGA-Tour vor Gericht gezogen, und die PGA-Tour hat einen Countersuit gemacht, und jetzt habe ich gehört, dass die Saudis da sich selber in den Fuß geschossen haben, weil da ja auch diese rechtliche Offenlegung, oder wie das auf Deutsch heißt, Discovery, und die halt nicht offenlegen wollen, wo das Geld herkommt und solche Sachen. Das ist für die ganz schön peinlich, und dass die da jetzt in dem eigenen Lawsuit, den sie angefangen haben, gar nicht mehr mithelfen, den zu gewinnen. Und die Spieler wollen das ja auch nicht. Nicht? Ist schon interessant, aber die Frage ist, is it growing the game oder nicht? Und we will see. Lieblingschampagner hast du doch bestimmt.
Auch nicht. Wir haben knapp 100 verschiedene Champagner, und die kann ich einfach alle nur empfehlen, und ich trinke sie auch alle sehr gerne.
Wie oft fährst du denn in die Champagne und suchst neue Lieferanten aus?
Zu Pandemiezeiten war es jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Letztes Jahr waren wir 2-mal da. Wir versuchen schon 3-4 Mal hinzufahren und tatsächlich auch zu gucken, in welcher Ortschaft zum Beispiel wir noch keinen haben und was unser Sortiment sinnvoll erweitern würde. Und zum Komitee der Champagne, da nach Reims werden wir jetzt im April nochmal fahren. Da präsentieren sich ganz verschiedene Winzer, zum Beispiel Bio-Winzer oder welche, die nur mit Meunier oder viel mit Meunier-Trauben machen oder aus bestimmten Ecken kommen oder nur Grand Cru oder wie auch immer. Da gibt es dann so verschiedene kleine Veranstaltungen in Hotels und in kleinen Schlösschen und beim Bürgermeister ganz, ganz nette Veranstaltungen. Abends sitzen dann die ganzen Champagner-Experten in Reims, in den Restaurants oder davor. Da gibt es dann auch noch so ein bisschen draußen Events und so. Das ist immer sehr nett. Da werden wir hinfahren und dann auch in dem Zuge mal schauen, ob wir noch den einen oder anderen Winzer mit aufnehmen können, was halt auch echt immer mit recht viel Arbeit verbunden ist, das alles dann anzulegen und im Shop und mit denen verhandeln und das ganze Einkaufen. Die Logistikpreise sind natürlich jetzt auch hochgegangen. So eine Palette kostet jetzt irgendwie ein Drittel mehr als noch vor 2,5 Jahren oder so oder vor 2 Jahren. Viel Arbeit und noch bleibt da am Ende des Tages aber auch nicht viel übrig. Also wir finanzieren vielleicht uns damit noch so ein bisschen unseren eigenen Konsum, sag ich mal, aber wirklich nachhaltig Geld verdienen tun wir damit noch nicht. Dafür müssten wir noch ein paar tausend Flaschen mehr im Jahr verkaufen.
Vielleicht können wir für die Zuhörer, die das nicht genau wissen, nochmal einen ganz kurzen Roundup machen. Du fährst in die Champagne, kaufst Champagner ein und verkaufst ihn hier in Deutschland wieder. Wie kann man den erwerben? Kann man den bei dir online bestellen? Geht man in deinen Laden oder?
Nein, das Laden haben wir nicht. Lustigerweise bin ich ungefähr 2,5 Meter von im Moment so 1500 Flaschen Champagner entfernt. Ich sitze nämlich im Keller, wo auch unser Lager ist. Ja, wir fahren. Wir sind früher, kurz zusammengefasst, mal in die Champagne gefahren, um die mal kennenzulernen. Das Thema Champagner ist bei uns ja irgendwie eher auf Geburtstage, Weihnachten reduziert und auch auf die großen Marken, die du im Supermarkt bekommst. Und dann, als wir hingefahren sind, sind wir zu kleinen Winzern gefahren, die qualitativ grandiose Champagner produzieren. Und von den Winzern gibt es 5000. Und ich denke, wenn du mal in Deutschland ein paar aufzählst, dann bist du bei Deutz, Wirft, Lico, Mouet und dann wird es bei vielen auch schon ein bisschen enger. Und es gibt 5000 kleine Winzer neben den großen, die ihren eigenen Champagner produzieren. Und der hat uns geschmacklich so vom Hocker gerissen. Das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt den einfachen Champagner von einem großen Haus im Supermarkt kauft. Und dann haben wir Flaschen mitgebracht und unsere Freunde und Verwandte waren da genau unserer Meinung, haben gesagt, Mensch, da musst du mal ein bisschen mehr von mitbringen und ich hätte gern den und den. Und dann haben wir uns irgendwann vor 5 Jahren gegründet mit Time for Champagne, also heißt auch die Seite timeforchampagne.de, und da haben wir einen kleinen Online-Shop. Wir bieten Tastings an für Leute, die uns quasi buchen und dann irgendwie mal, was weiß ich, 3, 4, 5, 6, 7 Champagner probieren wollen. Und ja, genau, das ist so die Geschichte kurz zusammengefasst. Die Champagne ist einfach ein so weitläufiges Gebiet und das Thema Champagner ist einfach so wahnsinnig viel mehr als das, was man in Deutschland kennt, weil man eben nur mal eine Flasche zu einem ganz besonderen Anlass aufmacht. Aber wenn du so einen 8, 9, 10 Jahre alten Champagner, der in einer Flasche gereift ist, irgendwie schön Pinot Noir-lastig, so richtig kräftig, den zu einem Filetsteak, ist sensationell. Und das wissen viele Leute einfach nicht, dass man Champagner auch wunderbar zum Essen nehmen kann. Die Franzosen machen das regelmäßig. Wer Sushi mag, so ein Zero-Dosage-Champagner, also ohne Zuckerzusatz, so ein richtig trockener, passt zum Beispiel auch sensationell zusammen. Damit kann man sich schon kulinarisch ganz gut gehen lassen und auch nicht nur als Aperitif.
Und man kann sich da auch wirklich hineinfallen lassen in das Thema, ne? So bei 5000 Winzern, die kleinsten und okay. Bei timeforchampagne.de kann man nachschauen und auch erwerben. So, wunderbar. Das musste nochmal gesagt werden. Ich wollte es auch nochmal wissen. Entschuldigung.
Ja, kann man. Was denkst du, was meine Frau sagt, wenn ich eine Palette Alkohol bestelle hier? Was ist dann bei uns los? Dann ziehe ich bei dir ein, Marc.
Aber nicht ohne die Palette mitzubringen.
Ich denke, die will ich dann wohl doch mitbringen. Jetzt muss ich irgendwann. Gregor, dein Lieblingsturnier zu kommentieren. Hast du das?
Ich hab's. Ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Gesichtspunkte. Deswegen würde ich sagen, dass das Masters ist einfach immer wegen des Platzes sensationell zu kommentieren und weil es halt auch ein Turnier ist, wo ich weiß, dass tatsächlich auch Freunde, die kein Golf spielen, dass sich das Masters durchaus mal angucken. Neben dem Ryder Cup würde ich sagen, ist das Masters das, was auch viele oder die meisten Nicht-Golfer verfolgen. Ja. Und ein Turnier, was ich wegen der Aufnahmen einfach immer wieder sensationell finde, ist unten Leopard Creek Alfred Dunhill Championship. Ich meine, da laufen 50 Zuschauer auf dem Platz rum die ganze Woche über, aber völlig egal, immer der Schwenk in den Krüger, ich mag das einfach. Und habe auch, wo habe ich es denn? Hab zu Weihnachten zumindest schon mal das Jaditsch-Buch bekommen. Denn der Platz steht auch noch auf dem Programm. Den muss ich auf jeden Fall irgendwann in einem meiner nächsten Südafrika-Urlaube mal spielen. Aber für mich sind solche Turniere, so Lieblingsturniere, meistens die, wo ich die Golfplätze großartig finde. Concessière ist einfach sensationell, wenn die da hinten an dem Grün stehen und die Schweizer Alpen dann irgendwie im Hintergrund und so. Es ist häufig so, dass es gar nicht die top besetzten Turniere sein müssen für mich, sondern irgendwie Plätze, die ich großartig finde.
Hm. Ja, ist es. Und wenn jetzt, du fährst immer noch mit dem Zug nach München, ne? Das ist ja immer eine richtige Story, wie du deine Frequent Railway Miles da sammelst.
Ja, noch.
Kann man die noch sammeln? Gibt es die noch? Gibt es noch ein Meilenprogramm bei der Bahn? Da gab es früher mal so
Bahn, Punkte, ja, irgendwie so
Bahnbonus, glaube ich so. Dann gab es so Bonuspunkte, die man gesammelt hat. Die habe ich
auch noch. Bahnbonuspunkte. Ja. Ich weiß ja, da müsste ich mal drauf gucken. Da habe ich wahrscheinlich auch ein paar Erste-Klasse-Tickets safe, so viel wie ich Bahn gefahren bin. Ich bin früher noch recht viel geflogen. Darf man mittlerweile ja auch fast gar nicht mehr sagen, Köln, München zu fliegen, dann kommst du ja schon direkt in die
Hölle.
Schublade der ökologischen Vollverbrecher.
Hölle.
Aber das hat sich sowieso erledigt aufgrund der Preise. Von daher bin ich zuletzt sowohl mit dem Auto gefahren als auch mit der Bahn. Aber wie gesagt, das kann sich demnächst ändern, denn Homecom wird in allen Gebieten gepusht.
There you go. So, Mr. Horiner, es ist immer super, wenn wir solche Gäste haben. Und also es fällt mir ein bisschen richtig ganz warm ums Herz. Bei den deutschen Turnieren, bist du da auch im Kabüfter oder bist du da wenigstens, wenn in München, bist du da vor Ort?
Auch nicht. Nee, auch nicht. Also wenn wir in München Eichenried kommentieren, sitzen wir auch in der Box, dann fahre ich halt irgendwie zwischendurch vor und nach dem Kommentar irgendwie mal auf den Platz und ja. Und schaue mir das Ganze an. Ich war aber auch wirklich schon so oft in Eichenried, auch zum Vorort kommentieren. Ja. Und ob ich dann mich in die Com-Box direkt neben dem Golfplatz setze oder die 8 Kilometer noch zu Sky fahre nach Unterföhring und mich da in die Com-Box setze, macht dann tatsächlich auch wirklich überhaupt keinen Unterschied mehr. Deswegen auch da wird das Geld gespart. Das ist ganz schöner auch finanzieller Aufwand, diese Vorortproduktion. Ich weiß, dass das früher, wenn wir beim Masters waren, das ist jetzt über 20 Jahre her, mit Studio und sowas, da warst du im ganz ordentlich sechsstelligen Bereich für so eine Produktion.
Ja, ja. Ich finde, was ich halt schade finde, ist, ich verstehe das voll und ganz, weil es ist de facto ja so. Es ist ja de facto so, egal in welchem Loch du sitzt, du musst kommentieren, vor einem Monitor sitzen, im Dunkeln, genau. Schallgeschützt. Was halt wirklich fehlt, ist die Unmittelbarkeit von Mitspielerinterviews, dass mal jemand in die Box kommt. Und ich glaube, das ist etwas, was der Sportberichterstattung oder der Golfberichterstattung wirklich sehr, sehr fehlt, weil es trotz des sehr, sehr qualitativ hochwertigen Programmes, es ist halt ein bisschen wie eine Konserve. Man spürt halt, wir holen jetzt nicht Jamie Donald rein. Wir können nicht darauf warten, dass John Rahm reinkommt oder so, weil er einfach nicht da ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was qualitativ schon auch so eine kleine Lücke lässt. Und ich spüre es immer wieder, wenn ich dann Sky England sehe oder Sky Deutschland sehe, wenn dann einfach die Interviews in Deutschland halt nicht stattfinden, die dann in England stattfinden, weil sie dann irgendwie zum Teil gar nicht dann übertragen werden.
Die haben wir drin. Also wir übernehmen...
Immer drin?
Ja, immer. Wir übernehmen das komplette Worldfeed und sowohl bei den PGA-Tour-Übertragungen als auch bei den DP-World-Tour-Übertragungen, was ich übrigens richtig nett finde. Das machen sie auch seit ein paar Jahren, DP-World-Tour, dass sie hier Insi Mehmet und Tim Barter die On-Course-Interviews machen. Die haben wir immer drin. Das ist alles Bestandteil des Worldfeeds, was wir 1:1 so übernehmen.
Das habe ich da gesehen. Okay, gut.
Ja.
Ich mache einen Schritt zurück. Bleib aber bei meiner Kritik.
Ja, ach du, ganz ehrlich, das ist, ich habe ja jetzt das Challenge-Tour-Finale mit dem Moritz Lampert zum Beispiel zusammen kommentiert.
Ja.
Auch wenn der jetzt den Platz da nun gerade nicht gespielt hat, aber klar, jetzt erzählt er dann auch irgendwie nochmal Geschichten und dieses Thema Doppelkommentar ist für den Zuschauer zugegebenermaßen sicherlich interessanter, wenn man sich so ein bisschen die Bälle zuwirft und Es ist ein bisschen abwechslungsreicher. Das werden wir bei
auch für
bei
euch als Moderatoren wahrscheinlich auch besser, oder? Also es ist,
wie bitte?
Entschuldigung, es ist sicherlich auch für euch als Moderatoren interessanter. Also wenn da
es ist anstrengender. Es ist anstrengender, weil du nicht nur das Bild hast, um das du dich kümmerst, um deinen eigenen Sermon, den du von dir gibst und ein bisschen den Engländer oder Amerikaner noch auf dem Ohr hast, falls der eine Geschichte hat, sondern du hast on top noch einen Kollegen, auf den du auch eingehen musst. Und meine Aufgabe ist es, den ins Spiel zu bringen, weil ich bin der Kommentator, der durch die Sendung führt, und er ist quasi der Experte, der so ein bisschen darauf wartet, dass ich ihn mehr oder weniger ins Spiel bringe. Wir haben jeweils 5 Stunden kommentiert. Das war wirklich anstrengend. Danach war ich nochmal eine Ecke platter als nach 3 alleine. Aber es ist kurz, selbst für mich als Kommentator, das hätte ich gar nicht gedacht, ist es echt kurzweiliger. Die Zeit vergeht schneller. Ja. Und das war für mich eine ganz interessante Erkenntnis. Das hat mit dem Mo Lampert wirklich richtig Spaß gemacht. Wir haben 4x5 Stunden kommentiert, was auch eher unüblich ist. Also die Amerikaner und die Engländer und so, die wechseln sich dann ja in Teams auch mal ab. Aber da wirklich zu zweit 5 Stunden zu sitzen, ist schon anstrengend. Aber da haben wir auch gutes Feedback für bekommen. Und wir versuchen mal bei den großen Turnieren das so ein bisschen bei den Majors vielleicht oder so in die Richtung hinzubekommen, dass wir mal einen Doppelkommentar machen. Aber bei den in Anführungszeichen normalen PGA-Tour und DP World Tour Turnieren, da wird das auch in Zukunft sicherlich nicht der Fall sein.
Okay. Ja, die Amis haben ja da, die haben ja einen Experten am 16. Grün, am 17. Grün, haben sie ja. Dann haben sie Walking Reporters, da gibt's ja, das ist halt ganz was anderes. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass du bis 2035 weitermachst, wenn der Ryder Cup beim Green Eagle in Hamburg ist, beim Michael Blesch. Das wäre doch was. Hast du mal gesehen, was der da oben baut? Boah, das ist Wahnsinn. Das kannst du dir nicht vorstellen, was der Mann da macht. Aber Marc und ich, wir haben ja vor, dass wir vielleicht in München dabei sind, bei der BMW. Mal gucken, wie das läuft. Und dann kommen wir dich in deinem Kabuff besuchen. Trinken wir
sehr gerne.
Zu dritt kommentieren.
Wunderbar, wir werden die Zuschauer schön berieseln.
Lieber Gregor, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit dir. Ich möchte unsere Zuschauer, unsere Zuhörer wieder mit einem Zitat in die Nacht schicken aus meinem und vielleicht auch aus deinem Lieblingsbuch, aus Golf in the Kingdom und meiner Lieblingsgolffrau, der Agatha McNaughton. Beim Golf riecht man das Heidekraut und das gemähte Gras, sieht die Sonne untergehen und sieht, wie seine Freunde gut...